Schon gesagt, ist Mario Kunze. Ich bin Studentenreferent beim Deutschen Christlichen Technikerbund und bin so um die 100 Tage im Jahr unterwegs in einem Großteil von Deutschland, aber zum Teil auch im Ausland, wenn ich gerade einen Missionsansatz mit Studenten mache. Und wenn ich dann mal hier bin und nicht nebenher noch irgendwie fürs Studium was machen muss, weil ich auch noch an der Akademie für Weltmission in Korntal Theologie studiere, dann bin ich auch mal hier im Gottesdienst oder kann hier auch mal einen Dienst übernehmen, wie jetzt diese Predigt. Mir begegnet an Hochschulen, an Universitäten immer wieder sehr schlaue Leute, die wissen, was sie wissen. Und wenn ich merke, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, ich habe zum Beispiel so Infostände, da stehe ich dann da und gucke so, wer kommt, wer ist offen, mit wem kann man ins Gespräch kommen und von dem Professor bis zum Student, von dem Dienstboten der Küche bis hin zu irgendwelchen Besuchern der Hochschule oder der Mensa treffe ich da sehr, sehr viele unterschiedliche Leute. Und ich merke relativ schnell, wenn die Leute sagen, was sie für Überzeugungen haben, wenn die Leute sagen, was sie wissen, ich merke, was sie glauben, ich merke, wem sie glauben, ich merke, wo kommt das her. Und deswegen habe ich diese Überschrift gewählt für diese Predigt. Sage mir, was du weißt, und ich merke ziemlich schnell, wem du glaubst. Und ich möchte mich zwei Hauptpunkten in dieser Predigt widmen, wo ich denke, dass das prägend ist für unsere Zeit. Und der erste davon wäre, oder beziehungsweise man sieht beide hier an dieser Umfrage, das ist eine Umfrage, die mache ich an Hochschulen. Und das ist sehr interessant, ich lasse da Leute Punkte kleben und das ist eine Umfrage, mit der kommt man relativ gut in Kontakt. Es geht um Fakten, es geht um Wissen und die Frage ist, wo kommt eigentlich euer Wissen, wo kommen eigentlich eure Fakten her? Und nachdem die Leute die erste Frage beantwortet haben, da geht es darum, was sind überhaupt Fakten, wie muss man das definieren, ist dann die Frage, ja, wo kommen die Fakten in deinem Leben her? Was sind deine Erkenntnisquellen, wo kommt das Wissen her, auf das du dein Leben stützt? Und man kann relativ gut hier sehen, dass sehr, sehr viele Leute hier Punkte kleben. Das sind die Sinneseindrücke, die Wahrnehmung. Sehr, sehr viele Leute, fast alle kleben hier Punkte. Das sind die Naturwissenschaften. Aber auch sehr, sehr viele Leute kleben da drüben Punkte. Das ist so die innere Stimme, das Bauchgefühl, halt das Herz, was die Leute leitet. Und sehr, sehr wenig natürlich göttliche Offenbarung. Das machen die Moslems und die Christen tendenziell. Oder aber auch dann Ethik, Moral, Philosophie. Das sind eher Dinge, die auch bei Menschen an Hochschulen nicht ganz so hoch im Kurs stehen offensichtlich. Ich möchte mich auf diese drei hier konzentrieren. Die fünf Sinne, die Naturwissenschaften und das Innere, die innere Stimme. Folge deinem Verstand wäre so eine Überschrift, unter die ich das stellen könnte. Das ist auch der Leitspruch der Aufklärung. Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen, hat Immanuel Kant schon geprägt im Jahr 1784. Und das ist, denke ich, etwas, was sehr, sehr stark in uns drinsteckt. Unser Verstand ist wesentlich. Die Frage ist, wie funktioniert dieser Verstand eigentlich? Wie funktioniert das eigene Erkennen? Und dann ist es eben so, ich habe Sinneseindrücke, fünf Sinne, riechen, schmecken, fühlen, tasten, sehen und diese prasseln ständig auf mich ein und ich muss mit diesen Sinneseindrücken irgendetwas machen. Ich verarbeite sie denkend, ich verarbeite sie durch meinen Verstand. Und nachdem ich diese Sinneseindrücke aufgenommen habe, folgt ein zweiter Schritt, ich muss das Ganze interpretieren und vor allem muss ich es filtern. Wenn ich alle Sinneseindrücke, die ständig auf mich einprasseln, ungefiltert in voller Wucht und voller Breite bekommen würde, ich würde verrückt werden. Ich muss, und das ist eine sehr spannende Eigenschaft des menschlichen Gehirns, heuristisch denken können. Das Gehirn macht das sehr viel automatisch. Wir filtern aus zwischen relevanten Eindrücken, zwischen relevanten Daten und nicht so relevanten. Und wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel beim Autofahren, wenn man nachts bei Regen schlechter Sicht auf einer Landstraße ist oder in einer Großstadt, es sind unglaublich viele Daten. Wir haben es noch nicht geschafft, selbstfahrende Autos zu programmieren, die das völlig autonom können. So komplex ist das. Unser Gehirn schafft das, indem es einfach rausfiltert, was ist relevant, was ist nicht relevant in der konkreten Situation. Und dann muss es natürlich interpretiert werden. Und diese Interpretation erfolgt häufig auf Basis unserer Erfahrung. Als ich heute dieses Bild ausgewählt habe, hat meine 3 Jahre alte Tochter sofort gesagt, oh, ein Elefant, Papa. Woher weiß das meine Tochter, die in ihrem Leben noch nie einen echten Elefanten gesehen hat? Sie hat gelernt durch Bilderbücher, durch entsprechende Spielzeuge, dass es bestimmte Formen gibt, die Tieren zuzuordnen sind. Und wenn etwas einen Rüssel hat, wenn es echt relativ groß ist, gedrungen wirkt, wenn so große Ohren angedeutet sind, wenn es 4 Beine hat, ja, dann wird es wohl ein Elefant sein, obwohl eigentlich das nur ein Umriss ist. Aber selbst eine 3-Jährige erkennt das schon. Und wenn ich dann ein anderes Bild dem gegenüberstelle, wie hier eine Maus, dann ist sofort unser Gehirn in der Lage zu unterscheiden, nein, das eine ist ein Elefant, ganz klar, das andere ist eine Maus, das sind 2 verschiedene Dinge, selbst wenn ich nur die Umrisse habe. Wir lernen, wir haben Informationen, die wir im Laufe des Lebens aufnehmen und die interpretieren das, was wir sehen, die interpretieren das, was an Sinneseindrücken auf uns einprasselt. Ja, und dann kommt der 3. Schritt, und das ist ein sehr, sehr wesentlicher. Diese Informationen werden nicht nur anhand von unserem heuristischen Gehirn gefiltert oder interpretiert aufgrund des Erlernten, es wird auch interpretiert aufgrund unseres Weltbildes. Auch das ist ein wesentlicher Faktor, wie wir Informationen, wie wir Sinneseindrücke einordnen. Und dann führt das eben dazu, dass man das Bild eines Elefanten weltbildmäßig naturalistisch deuten kann. Dann sehen wir hier ein relativ großes Tier, was zufällig entstanden im Rahmen eines evolutionären Prozesses durch Mutation, Selektion und so weiter, manche wird es in der Schule gehört haben, entstanden ist. Warum es existiert, wissen wir nicht. Dass es existiert, sehen wir und wir sind dabei, mehr über das Tier herauszufinden. Man kann es auch aus christlicher Sicht interpretieren, dann kann man immer noch sagen, gut, dieses Tier ist in einer bestimmten Art und Weise entstanden, man kann erforschen, wie es funktioniert, aber das Weltbild würde auch sagen, hier sehen wir ein Geschöpf des lebendigen Gottes und es existiert nicht einfach als Selbstzweck, sondern es existiert zur Verherrlichung eben dieses Gottes, der es gemacht hat. Das sind 2 völlig unterschiedliche Sichtweisen auf die Natur, auf so ein Tier. Und auch das ist wesentlich, wie unser Verstand funktioniert. Unser Weltbild informiert uns darüber, wie wir Informationen einzusortieren haben. Interessant ist nun die Frage, was wissen wir eigentlich wirklich? Wissen wir wirklich, was ein Elefant ist? Haben wir umfassendes Wissen auf allen Ebenen, was so ein Tier angeht? Wissen wir über die Natur, die Mechanismen, die Verhaltensweisen, haben wir wirklich alle Informationen? Können wir es völlig erklären? Und eben selbst wenn es möglich wäre, alles zu erklären, was die natürlichen Abläufe so eines Elefanten sind, können wir die Frage nach dem Sinn und Zweck beantworten, die ein solches Tier grundsätzlich mal an uns stellen würde. Jetzt kann man sagen, als einzelne Person kann man lernen, was ein Elefant ist, man wird aber nie so weit vordringen. Es ist gar nicht wichtig und interessant genug für uns, was jetzt so die genaueren Abläufe bei so einem Tier sind. Also haben wir natürlich die Naturwissenschaften. Die Naturwissenschaften erklären uns, wie die Welt ist. Das sind die Leute, die haben die Zeit, die Ressourcen, die Möglichkeiten, den Intellekt, näher sich mit Sachen zu beschäftigen, tiefer in diese Welt einzudringen und systematisch, methodisch dringen sie dann ein in tiefere Schichten, aber am Ende des Tages, alles was sie tun ist, sie verarbeiten Sinneseindrücke auch in der Naturwissenschaft. Und das schaut dann so aus, das wäre so ein klassisches Schema der Wissenschaftstheorie, wir haben bestimmte Beobachtungen und aus diesen Beobachtungen erstellen wir irgendwann eine Hypothese, das ist jetzt so der Anfang dieses Schemas. Wir haben ein Modell, wo wir sagen, das, was wir beobachten, es könnte vielleicht so oder so sein, kann auch umgekehrt sein, wir stellen irgendeine Hypothese in den Raum und suchen Daten, die dazu passen. Das ist induktiv, deduktiv, zwei Möglichkeiten. Jetzt treffen wir aufgrund dieser Hypothese Vorhersagen, es wird so und so sein, weil der Elefant so ist, wenn es ein Wasserloch gibt und er Durst hat, wird er dahin gehen. Wäre eine Vorhersage, die man treffen könnte über einen Elefanten. Und dann mache ich ein Experiment. Ich hole mir einen Elefanten aus dem Zoo, ich habe ein Wasserloch, der Elefant hat Durst und er geht dahin. Und ich stelle fest, ja, meine Vorhersage war korrekt, es ist verifiziert, meine Hypothese, Elefanten trinken Wasser, hat sich bestätigt. Allerdings, in diesem Fall, hat sie sich bestätigt. Um wirklich sichere Aussagen treffen zu können, müssen sich alle Elefanten auf der Welt, die zu allen Zeiten gelebt haben und leben werden, in allen Momenten testen, ob es wirklich immer so ist. Am Ende kann ich mit einem Experiment Dinge verifizieren, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich kann nicht unendlich viele Experimente immer und überall machen. Wenn ich also genügend Experimente habe, die sagen, okay, das scheint zu passen, dann habe ich eine Theorie und man sagt, das ist faktisches Wissen. De facto ist es aber nur nicht widerlegtes Wissen oder meine Hypothese über die Realität. Es scheint sich zu bestätigen anhand dessen, was passiert. Es kann auch andersrum laufen. Der Elefant geht nicht zur Wasserquelle, er hat keinen Durst, nein, er hat niemals Durst, die Elefanten trinken kein Wasser, dann ist die These falsifiziert und ich muss vielleicht meine Hypothese anpassen, was Elefanten angeht. Was wir aus so einem Schema lernen können, ist, dass Naturwissenschaft immer nur von Daten lebt, die sie in der Welt sehen und sie versuchen, aus diesen Daten etwas zu machen, eine Erklärung, ein Modell zu schaffen. Und dieses Modell ist immer vorläufig. Es ist der vorläufige Stand des Irrtums, wie man so schön sagt. Das hat ganz gut der Nobelpreisträger Barry Barish beschrieben. Der hat im Standard, das ist eine österreichische Zeitung, am 30.12.2019 ein Interview über Gravitationswellen gegeben. Und in diesem Interview behandelt er auch die Frage, wie kann es sein, in einem Universum, was überwiegend aus Helium und Wasserstoff besteht, dass es da so schwere Elemente gibt, sowas wie Gold und Platin. Das ist eigentlich komisch. Und dann sagt er, wir haben keine Ahnung als Physiker. Also, wir Physiker denken uns in solchen Fällen immer, wenn wir die Antwort nicht kennen, dann erfinden wir eben eine. Denn unser Job ist es, die Natur so gut wie möglich zu beschreiben. Wir denken uns also eine Geschichte aus, die wahr sein könnte. Der Mann hat 2017 den Nobelpreis bekommen. Und ich meine, dass das ganz gut ausdrückt, auf welcher Ebene Wissenschaft eigentlich arbeitet. Die Wissenschaften haben eine hervorragende Möglichkeit, die Welt zu erforschen, aber häufig ist es nicht viel mehr als einen Reim sich daraus machen, wie die Wirklichkeit ist, die sich uns präsentiert durch das, was wir wahrnehmen können. Und wenn wir noch keine Antwort haben, müssen wir kreativ sein und hoffen, dass sich diese Geschichte im Laufe der Zeit durch Daten, durch Experimente bestätigt. Wissen im Sinne von sicherer Erkenntnis gibt es also nicht, auch nicht durch die Naturwissenschaft. Es gibt nur Theorien, die möglichst einen großen Teil von Beobachtungen abdecken, aber es wird immer irgendwelche Anomalien geben. Sie hat auch ganz enge Grenzen. Sie kann nämlich nur Aussagen treffen, die im Bereich des Beobachtbaren sind. Alles, was außerhalb unserer Sinne liegt, letztlich, zumindest bei den Naturwissenschaften, lässt sich nicht beschreiben. Da gibt es natürlich noch so Dinge wie Mathematik und sowas oder die Philosophie, aber wenn man den Naturwissenschaftler fragt, sind das keine echten Wissenschaften. Was auch nicht möglich ist für die Naturwissenschaft, ist Aussagen über Sinn und Zweck zu treffen. Man kann Aussagen über das Wie treffen, wie funktioniert es, aber nicht warum und auch nicht wirklich, wo kommt das her. Der zweite Punkt, den ich aufzeigen wollte, ist die andere Seite, das Bauchgefühl, die innere Stimme. Das ist so fast schon, möchte ich sagen, eine zweite Gruppe Mensch, während die eine sehr, sehr rational, sehr verstandes, getrieben ist, gibt es eine zweite Gruppe Mensch, die stärker von ihrer Intuition her, von ihrem Bauchgefühl her kommt. Und nein, es ist nicht die Unterscheidung zwischen Männern und Frauen, sondern es ist wirklich eine sehr individuelle Typsache. In unserer Zeit ein sehr großes Thema, was sich in vielfältigem Merchandise und Botschaften bis aufs Klopapier hin und Servietten zeigt: Folge deinem Herzen. Follow your dreams, follow your heart, it knows the way. In unserer Kultur Herz gleichbedeutend mit Emotionen, Sehnsüchten und Wünschen. Und es wird suggeriert, wenn du deinem Herzen treu bist, dein Verstand ist nicht so wichtig in diesem Fall, wenn du deinem Herzen folgst, wenn du deinen Wünschen folgst, dann hast du ein glückliches und erfülltes Leben, emotional ein erfülltes Leben. Diese Leute treffe ich, diese Leute wissen Dinge und ich merke, sie glauben bestimmten Botschaften, sie glauben Lehrern, sie glauben Professoren, sie glauben möglicherweise der Tischserviette, wo das Regenbogen-Einhorn drauf ist. Und genau diese Botschaft bringt Follow Your Dreams. Fast jeder Film aus Hollywood hat irgendeine dieser Botschaften. Spannend ist jetzt, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und da gibt es eine sehr prägnante Aussage in Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Dieser Spruch bedeutet, wir sollen uns mit unserer gesamten Person, alles, was uns ausmacht, auf Gott verlassen. Weil das, was im Hebräischen mit Herz gemeint ist, ist tatsächlich der ganze Mensch, ist die Emotion, ist der Verstand und ist auch der Wille. Und mit diesem, was mich ausmacht, soll ich mich auf Gott verlassen? Soll ich auf ihn vertrauen? Vertrauen ist immer etwas sehr, sehr Praktisches. Es ist nicht irgendwas Theoretisches, Hypothetisches, sondern Vertrauen heißt, ich mache mein Leben von diesem Gott abhängig. Klammer auf, ich mache mein Leben nicht von anderen Dingen abhängig, vor allem nicht von meinen eigenen Ressourcen, wie zum Beispiel meinem Verstand oder aber auch meinen Emotionen. Dafür gibt es auch einen ganz guten Grund. Das Herz, eine Mördergrube, ist ein Buch, was man auf Wikipedia kaufen kann. Ich fand das ein ganz nettes Bild. Was sagt die Bibel zu unserem Herzen? Jeremia 17,9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Römer 1,24, darum hat Gott sie dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit. Und Jeremia 17,10, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Und zwar, um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Taten. Das Interessante ist, niemand kennt das menschliche Herz, nicht einmal wir selber. Es ist ein Selbstbetrug, wenn wir denken, wir wissen, was in uns abgeht, in letzter, tiefster Konsequenz. Gottes Wort sagt, Gott erforscht das Herz, er ist die einzige Instanz und das Urteil lautet, das Herz ist böse und krank. Nur Gott kennt es, nur Gott kann und muss es erneuern. Folge ich einem bösen und kranken Herzen, wird auch das Ergebnis entsprechend sein. Also follow your heart, it knows the way. Ja, es kennt einen Weg, aber es ist ein Weg, der ultimativ ins Verderben führt, der böse ist, weil das Herz gar nicht anders kann, keinen anderen Weg einschlagen kann. Es ist beim Verstand vielleicht besser, das ist ein sehr bekanntes Gleichnis, die blinden Männer, die am Elefanten tasten und jeder hat irgendeinen Teil des Elefantens in der Hand und er ist sich ganz sicher, so wie ich es fühle, das, was ich ertaste, so sind Elefanten. Das heißt, der den Rüssel in der Hand hat, der sagt, ja, Elefanten sind irgendwie schlauchförmig, beweglich. Der den Schwanz in der Hand hat, sagt, nee, die sind eher wie ein Strick, dünn und irgendwie sehr, sehr auch beweglich schon. Der den Fuß anfasst, sagt, nein, 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 sie sind auf jeden Fall eher so baumförmig und ganz fest und statisch. Und sie geben alle kleine Ausschnitte wieder von dem, wie der Elefant ist. Sie haben aber nicht das Gesamtbild. Und genauso ist die menschliche Situation in Bezug auf unser Erkennen, in Bezug auf unseren Verstand. 1. Korinther 13, 8, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und 1. Korinther 8, 2, 3, wenn sich jemand auf etwas, auf sein Wissen einbildet, weiß er noch gar nicht, was es bedeutet, echtes Wissen zu haben. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Denn wer Gott liebt, weiß, dass Gott ihn kennt und liebt. Das ist eine sehr interessante Aussage, die Paulus da macht. Nur wer Gott liebt, erkennt, weil er wird von Gott erkannt. Offensichtlich ist das menschliche Erkennen so limitiert, wir kommen nicht über unsere begrenzte Teilsicht der Wirklichkeit hinaus, aber wenn Gott uns erkennt, dann können wir auch die Wirklichkeit durch seine Augen sehen und dann bekommen wir ein vollständigeres Bild des Ganzen. Ein Bild, was uns die Wissenschaft interessanterweise nicht liefern kann. Sage mir, was du weißt, und ich sage dir, wem du glaubst. Es ist tatsächlich mehr mit Personen verbunden. Es ist mehr mit Institutionen, mit Autoritäten verbunden. Ich habe 4 praktische Konsequenzen, 4 Empfehlungen, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Ausgehend von Sprüche 3, Vers 5, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf Gott mit deinem ganzen Herzen, möchte ich euch mitgeben, stelle nicht menschliches Wissen über göttliche Offenbarung. Sprüche 4, 7 interessanterweise fordert uns auf, Verstand zu erwerben. Es geht also nicht darum, den Verstand zu ignorieren. Wir sollen ihn gebrauchen, aber in der richtigen Relation. Er muss sich Gottes Wort unterordnen. Und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt, der in der allgemeinen Mainstream-Wissenschaft ausgeblendet ist. Es gibt Einzelgruppen wie diese Studiengemeinschaft Wort und Wissen, für die ich an dieser Stelle mal eine Lanze brechen möchte. Die sind gerne verschrien als Kreationisten, aber was die versuchen, ist tatsächlich zu sagen, wir wollen das erste W, das steht oben links, das Wort über das zweite W, das steht unten rechts, das Wissen stellen. Und das soll das Rangverhältnis sein. Wissenschaft, ja bitte, aber im richtigen Verhältnis, weil wir wissen, wie begrenzt die Wissenschaft ist, die angeblich Wissenschaft. Der zweite Punkt wäre, sei misstrauisch gegenüber deinem Wissen und deinen Gefühlen. Hab eine gesunde Skepsis, was dein eigenes Erkennen der Welt und der Wirklichkeit angeht. Das ist ein Grundproblem des Menschen. Wir sind uns alle so sicher, dass wir wissen, wie der Hase läuft. Ich treffe wenig Menschen, die vom Selbstzweifel zernagt sind. Die gibt es natürlich auch, aber die meisten Menschen gehen durchs Leben und sie denken, dass das, wie sie es wahrnehmen, dass das, wie sie es verstehen, dass das, was sie wissen, das Ultimative ist und dass das die Wirklichkeit ist, dass das die Wahrheit ist. Die Realität ist eine andere. Jeder von uns hier irrt. Die Gesellschaft um uns herum irrt. Ja, und auch die Wissenschaft irrt. Die menschliche Erkenntnisfähigkeit ist sehr beschränkt. Das Münchhausen-Trilemma sei an dieser Stelle erwähnt. Die Aussage ist, wir können versuchen, absolute Aussagen zu treffen, wir werden aber scheitern. Es ist nicht möglich, das zu tun. Und dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Punkt dazu. Herz und Verstand sind der Sünde unterworfen beim natürlichen Menschen. Und selbst beim Christen ist es ein Problem. Selbst da ist das natürliche Herz, der alte Mensch, wie man so schön sagt, immer noch ein Faktor. Und es ist immer noch so, dass wenn wir uns auf das alte Herz verlassen, wenn wir uns auf den Verstand verlassen, ohne nach Gott zu fragen, dann gibt es ein Problem. Sei skeptisch, was deine eigene Erkenntnis angeht. Nächste Folie bitte. Der dritte Punkt ist, bete. Bete, dass Gott dein Herz verändert. David ist hier ein sehr, sehr gutes Vorbild. Ich zitiere Psalm 139, Verse 23, 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Das ist meiner Ansicht nach das Erfolgsrezept schlechthin, um mit dem menschlichen Herzen und mit dem menschlichen Verstand in der richtigen Art und Weise umzugehen. Ich bin nicht in der Lage zu erkennen, wo mich mein Herz hinführt. Aber Gott ist in der Lage und ich kann das als Bitte an ihn richten. Die Gesellschaft kommt auf mich zu, die Wissenschaft kommt auf mich zu mit Aussagen, mit Interpretationen der Wirklichkeit. Wie kann ich da klar sehen? Ich kann Gott bitten, mich zu führen, mich zu leiten, mir Erkenntnis zu schenken. Auch nochmal David im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und man könnte auch noch sagen, einen verständigen Geist, um tatsächlich diese Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und der letzte Punkt ist handle. Sprüche 3 geht weiter. Nach Vers 5 kommt der Vers 6 und der Vers 7. Denke bei jedem Schritt an ihn, an Gott. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, begegne dem Herrn mit Ehrfurcht und meide das Böse. Hier schließt sich der Kreis zum Taufspruch. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wie kann es gelingen, indem wir unser ganzes Handeln unter Gottes Führung stellen, indem wir Gott mit hineinnehmen in unser Leben, indem wir Ehrfurcht vor Gott haben und nicht vor der Wissenschaft? Das ist das, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich sehe, wie Menschen reden, wir haben Ehrfurcht vor der Wissenschaft. Wissenschaft ist das, was mir heute die Welt erklärt. Korrekt wäre wieder, die Wissenschaft hat ihren Platz, aber Ehrfurcht gebührt allein Gott. Und meide das Böse. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Jetzt klingt das einfach, aber das ist es ganz und gar nicht. Wenn ich mein Leben anschaue, es ist ein ständiger Kampf, ein ständiges Ringen um die richtige Haltung gegenüber Gott. Mein Verstand verselbstständigt sich die ganze Zeit. Es ist so viel einfacher, dem eigenen Verstand zu vertrauen, als ihn Gott unterzuordnen. Es ist so viel einfacher, die eigenen Träume und Sehnsüchte zu verfolgen, als das Ganze Gott unterzuordnen und tatsächlich ein reines Herz von Gott zu erbitten. Das ist nicht einfach, aber es ist der einzige Weg, den uns Gottes Wort aufzeigt. Und ich möchte euch dazu ermutigen, diese Gebete zu sprechen, wie sie David schon gesprochen hat. Es ist ein Wunder Gottes und ein Werk des Heiligen Geistes, wenn dies geschieht. Aber wenn wir Gott bitten, wird er das tun in unserem Leben. Amen.